Das heißt, mein Leben ist so zu 80% irgendwie runtergefahren worden. Und dafür habe ich angefangen, mir eben solche Fragen zu stellen. Lebst du richtig? Hast du das alles richtig eingerechnet? Müsstest du vielleicht doch mal versuchen, irgendwie einen Partner zu finden?
Was auch noch dazu kam, ist natürlich jetzt so im Laufe der Wochen, dass man sich schon mal ab und zu auf die Nerven geht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so schlimm, dass wir uns wirklich nur noch auf die Nerven gehen und nur noch aus dem Weg gehen wollen und nur noch Streit kriegen. Aber daran glaube ich nicht.
Was soll ich machen, wenn ich alleine mit dem Kind bin? Soll ich das irgendwie an die Straßenlaterne binden oder einfach gar nichts mehr mit dem Kind auch machen?
Hallo, das ist die zweite Folge des Podcasts Plötzlich Pandemie. Geschichten von Menschen, die in der Corona-Krise umdenken müssen. Ich bin Berit Diesekemper. Die Pandemie hat nicht nur verändert, wie wir Fremden begegnen, auch die Beziehungen zu den Menschen, die wir kennen, sind irgendwie anders. Entweder, weil wir sie gar nicht mehr sehen dürfen oder weil wir nur noch sie sehen müssen. Und dann fühlt es sich manchmal so an, als würde man jemanden noch einmal ganz neu kennenlernen. Wir haben uns gefragt, was bedeutet die Corona-Krise für Familien und Partnerinnen? Wie hat sich ihr Zusammenleben verändert? Worüber denken sie nach? Und was ist jetzt wichtiger als zuvor? Deshalb sprechen wir in dieser Folge mit drei Menschen, für die die Krise wie ein Brennglas auf ihre Beziehungen wirkt. Sie sehen manche Dinge zum ersten Mal oder ganz anders. Oder aber die Krise bringt alte Probleme wieder ans Licht. Eigentlich wollte unsere Reporterin Lena Kellhuber wissen, ob Singles in der Corona-Krise diskriminiert werden. Zumindest in Bayern durfte man sich zeitweise nur mit Lebenspartnerinnen treffen. Und deswegen hat sie mit Julia Grass gesprochen. Dabei hat sie aber gemerkt, dass die Kontaktbeschränkungen gar nicht mal der einzige Grund sind, um sich als Single gerade echt mies zu fühlen. Julia ist Anfang 30 und lebt als Journalistin in Berlin. Bisher war sie immer glücklich, aber in der Selbstisolation beginnt sie an ihrem Lebensentwurf zu zweifeln. Plötzlich stellt sie sich die Frage, lebe ich eigentlich richtig?
In meinem Kopf war immer das Szenario, naja, ich lebe, wie ich happy bin. Und ich habe im Zweifel einfach einen sehr, sehr engen Freundeskreis, sodass ich mich eigentlich nie einsam oder alleine fühle, obwohl ich alleine lebe zum Beispiel und obwohl ich Single bin. Also ich habe zum Beispiel auch nicht oder hatte nie das Bedürfnis, eigene Kinder oder sowas zu haben bisher, weil ich mir denke, naja, ich habe eine gute Freundin, die hat ein Kind, mit dem verbringe ich viel Zeit. Also ich hatte nie so dieses extreme Bedürfnis nach einer eigenen Familie oder nach unbedingt einen Partner haben, wenn es passiert, ja, aber wenn nicht, dann halt nicht. Und dann ist eben zum ersten Mal eine Situation aufgetreten, eine schwierige Zeit, in der dieser Freundeskreis auf einmal nicht, zumindest physisch nicht präsent ist. Und das hat mich, glaube ich, echt einmal so von links auf rechts gedreht und ich dachte mir so, wow, okay, dieses Szenario habe ich einfach nicht einberechnet. Und dann habe ich angefangen, mir eben so ganz essentielle Fragen zu stellen. Ne? Also habe ich eigentlich wirklich richtig gelebt? Habe ich irgendwie zu sehr im Moment gelebt? Sind meine Hobbys irgendwie, oder ist mein Leben sehr oberflächlich, weil es sich halt total viel in Cafés abspielt, auf Märkten, in Bars, ich gehe viel aus. Das bricht alles weg auf einmal. Das heißt, mein Leben ist so zu 80% irgendwie runtergefahren worden. Und dafür habe ich angefangen, mir eben solche Fragen zu stellen. Lebst du richtig? Hast du das alles richtig eingerechnet? Müsstest du vielleicht doch mal versuchen, irgendwie einen Partner zu finden? Dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, ob ich nicht doch Kinder will oder doch eine Familie. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, was passiert denn jetzt? Du hast dich das nie gefragt. Das war auch alles gut so. Und was ist denn jetzt passiert mit dieser Krise, dass du anfängst, dir diese ganzen essentiellen Fragen zu stellen? Wir haben alle damit gerechnet, dass Ausgangssperre und so weiter kommt. Und dann habe ich Samstagvormittag echt gedacht, boah, das kann ich nicht. Wie soll das gehen? Und nee, ich brauche jetzt hier noch irgendwas. Und dann hatte ich auf Instagram gesehen, dass irgendeine gute Freundin ein Foto von ihrer Katze gepostet hatte und geschrieben hatte, naja, wenigstens bin ich nicht alleine. Und dann habe ich echt gedacht, oh, ich brauche ein Kätzchen. Und dann habe ich 2 Stunden, glaube ich, tatsächlich das Internet durchforstet, ob man nicht irgendwo in Berlin noch kurz vor Ausgangssperre ein Kätzchen kriegen kann. Und dann hat mir eine Freundin nochmal sehr ins Gewissen geredet Unter anderem, dass die hier locker aus dem Fenster fallen würde wahrscheinlich. Oder ja, ich nicht mal schaffe, eine Portion Kresse am Leben zu halten, länger als 3 Tage. Und dass definitiv keine gute Idee ist, sich ein Tier zu holen, was unter anderem so, ja, 18 Jahre alt werden kann, wenn es gut läuft. Aber das war so eine Situation, wo ich mir danach schon gedacht habe, okay, da, was ging da eigentlich bei dir ab? So, ne? Also, dass ich ernsthaft dachte, ich hole mir jetzt irgendwie Hals über Kopf eine Katze. Was ja, das ist ja ein Lebewesen. Es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich mir irgendwie einen Gummibaum ins Wohnzimmer gestellt oder sowas. Was ich gemacht habe, war, sämtliche Dating-Apps wieder zu reaktivieren und einfach mal wild zu matchen und zu schreiben. Und habe mir gedacht, komm, einfachste Frage zur Zeit ist ja so ein simples, wie geht's dir? Und da kam so, also ich, das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, aber da kamen so Antworten zurück, wo ich mir echt dachte, okay, gut, ich weiß wieder, warum ich das jetzt eine Zeit lang habe schleifen lassen mit den Dating-Apps. Und dann habe ich echt gedacht, nee, danke, mache ich nicht mehr, habe alles geschlossen und habe mir einen Wein aufgemacht und eine Freundin angerufen. Und ja, das war auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, es hatte schon einen Grund, warum ich lebe, wie ich lebe. Und das ist schon auch alles gut so. Und das hat dazu geführt, dass ich zwar einerseits dachte, okay, komm, alles nicht so schlimm. Man kann ja, wie gesagt, Videocalls machen, man kann ja noch spazieren gehen. Aber dass ich natürlich auf der anderen Seite schon gemerkt habe, es ist halt was anderes, ob du jetzt alleine lebst und permanent halt alleine bist und darfst ja auch niemanden umarmen. Also ich kann meine Freundin oder so nicht umarmen, während natürlich Pärchen, die jetzt irgendwie zusammen sind, am Ende die Situation im Homeoffice oder sehr viel zu Hause zu sein, sogar schön finden. Also ich habe ein befreundetes Paar, die sehen sich normalerweise unter der Woche total selten, weil sie beide total weit auseinanderarbeiten. Und jetzt sind die super happy irgendwie, weil sie dann mittags auf der Terrasse zusammen essen können und sich permanent gegenseitig sehen und haben. Und das ist natürlich als Single dann anders. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das richtig wütend gemacht hat. Und dass ich mir auch irgendwie dachte, okay, mag ja alles sein, dass das jetzt richtig ist, diese Maßnahmen und wichtig und so weiter. Aber ich habe einfach irgendwie irrational eine Wut in mir gehabt, weil ich mir dachte, wie kann es sein, dass mir in einem gewissen Bereich meine Freiheit eingeschränkt wird und dass mich das einmal so von rechts auf links dreht. Das fand ich irgendwie schon sehr erschütternd. Und da merkt man dann auch erstmal, wie sehr so die eigenen Überzeugungen und der eigene Lebensstil auf der Tatsache basieren, dass man gewohnt ist, alles frei entscheiden zu können, frei leben zu können, frei wählen zu können, also einfach auf Freiheit. Ich muss immer dazu sagen, ich weiß, dass mein Jammern schon aus einer privilegierten Situation rauskommt. Weil das natürlich auch eine Kritik ist, die dann immer kommt und die ist auch irgendwo richtig. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, komm, ich akzeptiere das jetzt, dass das so ist. Aber ich fange jetzt nicht an, da wirklich Schlüsse draus zu ziehen und mir plötzlich vorzunehmen, okay, sobald das hier vorbei ist, suche ich mir einen Partner oder sowas. Und dann schaue ich noch mal weiter, ob diese Gedanken bleiben oder nicht und hole mir vor allen Dingen aber erstmal wieder meine Souveränität und mein Lebensgefühl zurück. Und dann ist es, glaube ich, auch einfach so eine ganz banale Tatsache, dass der Mensch sich an solche Situationen schon gewöhnt. Ich gehe zum Beispiel öfter tatsächlich auch mit einer Freundin spazieren, wo wir in den ersten 2 Wochen jedes Mal drüber nachgedacht haben, muss das jetzt wirklich sein? Weil eigentlich soll man das nicht machen. Und eigentlich ist es ja zwar erlaubt, aber besser, man lässt es. Und wir haben wirklich jedes Mal überlegt, kann man das jetzt machen oder können wir uns nicht auch zusammenreißen? Und das ist tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Also mittlerweile ist es eher so, okay, komm, lass uns spazieren gehen. Sicherheitsabstand halten wir ein. Aber diese Verunsicherung, diese Extreme ist weg. Ich weiß nicht, ob die nicht wiederkommt, wenn tatsächlich irgendwann verkündet wird, dass das noch 2-3 Monate so gehen soll. Weil das kann ich mir tatsächlich irgendwie noch nicht vorstellen, muss ich sagen. Das fände ich schon hart. Also gerade geht es mir ein bisschen besser, aber so insgesamt bin ich mit der Situation echt nicht so happy. Aber das ist ja irgendwie wahrscheinlich keiner.
Die meisten Beziehungen laufen nach ziemlich festen Regeln ab. Du spülst ab, ich trockne ab. Du suchst den Film aus und ich die Snacks. Im Corona-Zusammenleben gibt es ganz neue Rollen und die müssen auch neu verhandelt werden. Das läuft natürlich nicht immer reibungsfrei ab. In der nächsten Geschichte geht es um die Eltern unserer Reporterin Jana Bohlmann. Die führen seit 30 Jahren eine Fernbeziehung. Jutta Bohlmann lebt in Saarbrücken. Thomas Bohlmann arbeitet 4 Tage die Woche im knapp 700 Kilometer entfernten Hamburg und einen Tag im 150 Kilometer entfernten Heidelberg. Seit der Corona-Krise sind sie plötzlich jeden Tag zusammen und erleben eine ganz neue Nähe zueinander. Dabei kommen auch alte Probleme wieder an die Beziehungsoberfläche. Jana hat mit ihnen gesprochen, wie es ihnen geht.
Seit ich denken kann, leben meine Eltern in einer Fernbeziehung. Mein Vater war und ist immer nur am Wochenende zu Hause. Anders kenne ich es gar nicht. Während meine Freundinnen aus der Schule abends zusammen mit der ganzen Familie gegessen haben, hat bei mir mein Vater immer gefehlt, zumindest unter der Woche. Mein Vater ist ein Wochenendvater, der mit mir aber auch immer viel unternommen hat. Am Wochenende hat er versucht, sein Fehlen unter der Woche wieder wettzumachen. Das mag sich jetzt wie eine außergewöhnliche Situation anhören, aber für mich ist es total normal. Mein Vater war halt einfach nicht da. Der Grund? Mein Vater hat die meiste Zeit meines Lebens als Unternehmensberater in einer großen Firma gearbeitet. In den letzten Jahren als Leiter einer IT-Abteilung. Er ist viel unterwegs. Oder besser gesagt, er ist immer unterwegs. Stillstand kennt er nicht und wir als Familie auch nicht. Mit der Situation haben wir, also meine Mutter, mein Bruder und ich, uns alle gut arrangiert. Seit knapp 30 Jahren führen meine Eltern also schon eine solche Fernbeziehung. Wirklich viel Zeit verbringen sie nur miteinander, wenn sie in den Urlaub fahren. Und jetzt, während der Corona-Krise. Da war mein Vater plötzlich zu Hause. Und zwar nicht nur für ein paar Tage.
Ach, das ging eigentlich relativ plötzlich. Das begann so vor 4 Wochen. Davor war natürlich schon heiße Diskussion bei uns in der Firma. Wie geht das alles weiter? Und dann ging es doch relativ schnell, muss ich sagen. Ich arbeite ja in Hamburg, montags bis donnerstags und freitags in Heidelberg. So, und dann, vor 4 Wochen etwa, also ja Anfang März, gab es dann die Maßgabe, auch direkt von meinem Chef, bitte bleib zu Hause, fahr nicht mehr. Alle Reisen sind jetzt erstmal untersagt. Und somit bin ich dann auch zu Hause geblieben.
Für mich ist es total seltsam, meinen Vater unter der Woche zu Hause zu sehen. Und auch meine Eltern mussten sich natürlich erstmal daran gewöhnen, auf einmal jeden Tag miteinander zu verbringen.
Das hat alles Höhen und Tiefen. Ich sag's mal so, wenn ich weiß, dass Thomas Urlaub hat und wir das nicht gewöhnt sind, zusammen zu leben oder zusammen uns zu arrangieren, dann weiß ich, das dauert immer so 1-2 Wochen, bis man weiß, wie der andere wieder tickt. Oder man hat also in den ersten 2 Wochen immer so ein bisschen Krach, sag ich mal, oder Streitereien und oder Unzufriedenheiten und man muss dann wieder Rücksicht nehmen. Auf der einen Seite war direkt erstmal so eine gewisse Einschränkung da, Rücksichtnahme, damit klarkommen, dass ich im Moment nicht alleine bin. Auf der anderen Seite war es auch gut, dass ich nicht alleine bin, weil das so ganz alleine wäre es auch schrecklich gewesen. Es war alles sehr zwiespältig. Ich kann das auch gar nicht direkt irgendwie festlegen, ob das jetzt nur gut oder nur schlecht gewesen wäre. Das hat sich alles so erst mit der Zeit entwickelt.
Mein Vater hat sich dagegen gar nicht so viele Gedanken gemacht wie meine Mutter.
Also erstmal war das jetzt nichts Tragisches, eher positiv, da ich, wie du ja weißt, seit 30 Jahren mehr oder weniger unterwegs bin und die Woche über nicht zu Hause, habe mich sogar ein bisschen drüber gefreut, dass ich auch mal vielleicht, wie ich damals annahm, 1-2 Wochen mal zu Hause verbringen konnte und von dort aus zu arbeiten. Und insofern war das erstmal positiv.
Die Umstellung war vor allem für meine Mutter erstmal schwierig. Sie arbeitet als selbstständige Ernährungsberaterin und kann sich ihre Zeit deshalb eigentlich immer frei einteilen. Jetzt, wo mein Vater zu Hause ist, muss sie sich plötzlich an seine Tagesstruktur anpassen und ihre eigene dafür aufgeben.
Naja, das fängt schon mit dem Essen an. Ja, Thomas isst nur morgens und abends und ich esse eigentlich nur morgens und mittags. Also ich habe mich dann nach einer gewissen Zeit dann wieder so an seinen Rhythmus angepasst. Und dann plötzlich dieses enge Zusammenleben, was man nicht gewöhnt ist. Wobei dieses enge Zusammenleben auch noch mit der Arbeit von deinem Vater mit verbunden ist. Das heißt, er arbeitet von zu Hause aus und man muss auch ein bisschen Ruhe halten dann im Haus. Man kann also nicht jetzt plötzlich laute Musik hören oder laut rufen oder man muss halt auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Und das ist mir alles etwas schwer gefallen.
Nach einer Weile haben sich die beiden dann aber doch noch an die neue Nähe gewöhnt und sie auch schätzen gelernt.
Na, das hat gut geklappt. Das hat erst so nach ein, zwei Wochen. Dann hat man sich so aneinander gewöhnt und an den Rhythmus des anderen. Und man hat sich so gegenseitig ein bisschen angepasst. Thomas hat mir dann in vielen Dingen geholfen, wo ich halt immer alles alleine machen musste, wenn er Zeit hatte oder genauso gut auch umgekehrt.
Das Schöne war, wir haben dann mittags meistens was gemeinsam gemacht, sind also irgendwie spazieren gegangen, raus an die frische Luft oder haben eine Kleinigkeit gegessen und haben uns dann gemeinsam dann abends auch Abendessen gemacht. Wie gesagt, in den letzten 30 Jahren werktags kam das eigentlich nie vor, dass wir sowas gemeinsam gemacht haben, außer im Urlaub natürlich. Und das war eigentlich was Schönes. Was auch noch dazu kam, ist natürlich jetzt so im Laufe der Wochen, dass man sich schon mal ab und zu auf die Nerven geht. Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich eigentlich ein toleranter Mensch bin und dass ich auch einigermaßen mich einfühlen kann und dass ich auch Respekt habe, insbesondere gegenüber meiner Frau, aber am Ende des Tages gibt's halt doch manchmal Dinge, die einem halt nerven. Das sind meistens Kleinigkeiten. Und ja, da gibt's dann auch Streit drüber. Und da muss man sich halt mal selbst zurücknehmen, ja, und dann sagen, okay, jetzt ist gut. Genauso übrigens bei Jutta genauso, ja. Also die ist auch manchmal genervt von meinen Eigenheiten. Und da gibt's dann schon die ein oder andere Bemerkung, die da nicht so gerade passend ist. Und ich sage ja das dann auch. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so schlimm, dass wir uns wirklich nur noch auf die Nerven gehen und nur noch aus dem Weg gehen wollen und nur noch Streit kriegen. Aber daran glaube ich nicht.
Irgendwann hat es dann aber doch mal richtig gekracht. Meine Mutter hat wegen des Kontaktverbots so gut wie alle ihre Aufträge verloren. Soforthilfe kann sie trotzdem nicht beantragen. Dafür verdient mein Vater zu gut.
Vorletzte Woche hat der Streit ein bisschen eskaliert. Da ging es wieder um diese Gelder oder noch irgendwas anderes oder weil sie so unzufrieden war. Und wie gesagt, immer dieser unterschwellige Vorwurf, dass die Situation so wie sie ist und dass sie keine Unterstützung bekommt und dass ihre Arbeit nicht gewertschätzt wird, dass ja das doch an mir liegt, weil ich ja so gut verdiene und einen sicheren Job habe. Und dadurch kann sie sich nicht irgendwie entfalten.
So, und das war der ständige Krach und Streit zwischen uns, weil er zu viel verdient und wir zusammen veranlagt sind und deswegen bekomme ich kein Geld. Und das ist eigentlich komplett unfair. Ja, es ist keinerlei Wertschätzung meiner Arbeit. Es ist eine Missachtung meiner Arbeit. Man hat das Gefühl, man ist wertlos.
Und nach einer halben Stunde wurde es zu bunt und dann bin ich einfach mal raus, bin weggefahren und habe mal eine Stunde für mich gebraucht.
Das hat mich auf der einen Seite sehr traurig gemacht. Ich war eigentlich auch sehr enttäuscht. Ich war schon traurig, weil ich keine finanzielle Unterstützung auch bekam vom Staat, obwohl gesagt wurde, es ist genug und für jeden genügend da. Aber was mich am meisten traurig gemacht hat, dass mein Partner Thomas eigentlich meine Arbeit gar nicht im Grunde genommen mit so wertschätzt. Also nicht so wertschätzt wie seine Tätigkeit.
Der Wunsch nach Wertschätzung, das ist ja absolut nachvollziehbar. Das empfindet doch jeder so. Ja? Jeder, der arbeitet, der was bewegen will, der will auch von seinen Mitmenschen dafür gewertschätzt werden. Gar keine Frage. Nur in der momentanen Situation geht es ja weniger darum, sondern es geht halt darum, dass halt bestimmte Tätigkeiten einfach nicht mehr in der Form machbar sind. So, meiner Meinung nach hat das jetzt weniger was mit Wertschätzung der Arbeit von Jutta zu tun, sondern vielmehr halt mit unserem Haushaltseinkommen und dass sie jetzt nicht gerade in Existenznöten lebt. Ja, hat aber meiner Meinung nach nichts damit zu tun mit der Wertschätzung für ihre Arbeit.
Doch meine Mutter sieht das anders.
Er hat seinen Job und verdient sein Geld und ich will meinen Job haben und will mein Geld verdienen. Und ich finde, da muss man auch unterscheiden. Dann kann man nicht sagen, dieses gemeinsame Haushaltsgeld, der eine verdient gut, also geht es dem anderen auch deswegen gut. Das ist ja richtig, aber deswegen muss doch das auch wertgeschätzt werden, auch von der Bundesregierung, dass auch solche Leute halt auch eine Anerkennung bekommen für ihre Tätigkeit.
Naja, aber es geht doch nicht darum, den Grad der Wertschätzung für deine Arbeit daran zu bemessen, wie viel Euro du im Monat verdienst.
Das ist richtig.
Darum geht es nicht, weil du machst dann auch ganz viel andere Sachen nebenher.
Trotzdem, ich bin da öfters unzufrieden, wenn ich da irgendwie immer wieder dieses Argument höre, ja, ich verdiene zu viel, wir leben in einer Gemeinschaft, also ist das nur so.
Ja.
Ja, aber deswegen kommt halt diese Unzufriedenheit, deswegen und entsteht die.
Ja, aber das hat ja nichts mit meiner Wertschätzung für deine Arbeit zu tun.
Manchmal denke ich, es ist dann auch nicht so schön von dir.
Nee, das,
so.
Wieso, was ist dann
so schön? Ja, dann würde ich halt irgendwie immer so abgefertigt mit dem Motto, wir leben in einem Haushalt, ich verdiene ja gut und dir geht's ja auch. Gut. Hallo? Klar geht's mir gut, nee, aber ich will ja mein eigenes Geld verdienen.
Also du wirst ja nicht abgefertigt, sondern das ist halt die Begründung dafür, dass du halt keine staatlichen Hilfen bekommst.
Ja. Aber, na gut, wir haben jetzt oft und lange drüber diskutiert und geredet und es ist einfach ein schwieriges Thema, weil ich gerne mein eigenes Geld hätte und das wirklich unterscheidet zwischen meinem und deinem Geld.
Aber es ist unser Geld.
Ja.
Deswegen leben wir in einer Zugewinngemeinschaft.
Ja, aber trotzdem.
Ja, nichts aber. Mein Geld ist auch dein Geld.
Ja, aber es fühlt sich nicht so an. Deswegen habe ich halt auch die Probleme.
Kann ich ja nachvollziehen.
An der Situation hat sich inzwischen immer noch nichts geändert. Das Kontaktverbot besteht immer noch und meine Mutter bekommt keine neuen Aufträge. Es wird dauern, bis alles wieder beim Alten ist.
Jana, du bist seit Anfang der Kontaktsperre in Saarbrücken. Und wie war denn das für dich, um mit deinen Eltern für den Podcast über ihre Beziehung zu sprechen?
Also erstmal war es ein bisschen komisch, weil ich eigentlich mit meinen Eltern nicht so direkt über deren Beziehung spreche. Aber auch irgendwie ganz interessant, sich mal so rauszunehmen und das Ganze von außen zu betrachten.
Was ist denn dein Eindruck? Wie hat sich die Beziehung deiner Eltern in der Zeit verändert?
Ich glaube, meine Eltern haben es irgendwie geschafft, sich einen gemeinsamen Alltag aufzubauen, in dem jeder von den beiden vorkommt. Davor war es ja immer nur so, dass sie sich am Wochenende gesehen haben und dann haben sie immer viel unternommen, weil es ja was ganz Besonderes war, weil man sich eben nicht oft gesehen hat. Und ich glaube, jetzt sind sie mehr in der Beziehung zur Ruhe gekommen und haben auch diese neue Nähe wieder schätzen gelernt.
Glaubst du, dass sich nach der Corona-Krise etwas verändert? Also werden sie einfach wieder zurück in ihre Fernbeziehung gehen?
Ja, das auf jeden Fall, weil mein Vater arbeitet ja schließlich noch regulär. Aber ich glaube, dass die enge Zeit zusammen, die sie jetzt hatten, dass das die Beziehung auch verändert hat. Also dass sie jetzt ein Stück weit enger zusammen sind, weil sie auch einfach mehr Zeit und Raum für die Beziehung hatten. Und auch, weil sie Zeit hatten, Konflikte, die es vorher schon gab, irgendwie wieder neu zu beleuchten oder neu durchzusprechen oder ja, wieder in einem neuen Licht zu sehen und das auch irgendwie für sich zu klären.
In unserer letzten Geschichte geht es um Sibylle Rüth. Sie ist 34 und zieht ihren 3-jährigen Sohn alleine groß. In der Corona-Krise muss sie jetzt auf einmal Homeoffice und Kinderbetreuung parallel managen und hat deswegen kaum mehr Zeit für sich. Das verändert die Beziehung zu ihrem Sohn, aber auch zu sich selbst. Unsere Reporterin Theresa Krüssmann hat mit ihr gesprochen.
Sibylle lebt mit ihrem Sohn in Berlin, mitten in Neukölln zwischen Sonnenallee und Spree. Der Kleine ist gerade 3 geworden und die beiden sind ein richtig gutes Team.
Für mein Kind ist das ganz normal, wie wir jetzt leben und er ist sehr, sehr glücklich damit. Ne? Er hat alle Möglichkeiten. Ich denke, er kriegt die besten Voraussetzungen und Liebe mit. Und das ist das, was Familie ausmacht aus meiner Sicht.
Wenn Sibylle arbeitet, ist ihr Sohn in der Kita. Eigentlich. Denn jetzt ist Corona.
Gerade als Alleinerziehende ist man schon immer so ganz froh, wenn man den Alltag so gut gewuppt bekommt und nichts irgendwie Außergewöhnliches dazwischen kommt. Jetzt ist natürlich die extreme Situation, wo dann irgendwie von Freitag auf Montag wirklich die Kitas geschlossen haben. Und für uns Alleinerziehende, Einelternfamilien, gibt es keine Notbetreuungsplätze.
Also arbeitet Sibylle von zu Hause, während sie gleichzeitig ihren Sohn betreut.
Mein Arbeitgeber ist relativ flexibel. Ich denke, ich bin da in einer relativ privilegierten Position, weil ich mobil arbeiten kann. Trotzdem ist es natürlich nicht einfach. Ne? Man möchte ja auch der Arbeit gerecht werden. Man möchte natürlich vor allem auch dem Kind gerecht werden. Das bedeutet, dass ich meistens so 2-3 Stunden vormittags arbeite und dann einfach abends, wenn das Kind im Bett ist. Es ist natürlich trotzdem eine schwierige Situation, weil einfach keine Zeit für einen selber bleibt. Und es geht natürlich auch nicht immer, weil die Prioritäten, die krachen manchmal einfach auch aneinander. Das sind dann so Situationen, die dann schwierig sind, weil ich einfach nicht permanent auf ihn schauen kann. Und dann passiert es auch, dass er mir irgendwas kaputt macht in der Wohnung oder so. Ich habe auch im letzten Team-Meeting meinem Team gesagt, ich bräuchte so eine Corona-Kinderversicherung, also extra für diesen Fall. Und in so einem Moment ist man dann schon ziemlich unausgeglichen. Ne? Da muss man sich dann immer sehr beherrschen, dass man irgendwie nicht dem Kind gegenüber laut wird und ungerecht. Und das passiert mir aber auch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also das passiert mir momentan öfter, als ich das möchte. Weil man einfach ein erhöhtes Stresslevel hat. Dafür entschuldige ich mich dann meist kurze Zeit später und erkläre ihm eben, warum das dazu gekommen ist. Dass er nicht denkt, dass er was falsch gemacht hat oder so. Ne? Und mittlerweile gibt er das auch schon wieder. Also auch hier dreht er dann oft den Spieß um und erklärt mir dann, warum es zu einer bestimmten Situation gekommen ist. Und er fängt dann meistens an damit, mit den Worten, ich erzähle dir eine Geschichte. Und dann erzählt er die Situation nochmal, wie er sie so erlebt hat. Und das ist wirklich süß, weil man dadurch dann oft auch die Wut einfach ganz schnell los wird. Weil man irgendwie merkt, dass es weitergeht und dass man eben auch mit dem Kind auch über so Situationen wachsen kann. Das ist halt so was Emotionales, wo man sich eigentlich am liebsten keine Fehler erlauben möchte. Aber so, das muss man dann immer wieder versuchen, ein bisschen milder zu sein mit sich, aber eben auch mit dem Kind. Ne?
2-mal die Woche nimmt der Vater den Kleinen und das ist gerade die einzige Zeit, in der Sibylle mal alleine sein kann.
Ich sage immer, das ist meine freie Zeit. Aber im Endeffekt versuche ich eben in der Zeit alles zu machen, was ich eben mit meinem Kind dann nicht unbedingt machen möchte. Dazu zählen Großeinkäufe momentan, ne, 2-mal die Woche. Ich putze meistens die Wohnung und gehe da noch eine Runde laufen für mich. Ja, wenn ich Glück habe, dann trinke ich noch einen Kaffee oder treffe vielleicht auch mal jemanden. So, und das ist dann schon, ja, also ich nehme mir immer so 5 Sachen vor und 3 schaffe ich dann meistens davon. Und das ist aber schon gut. Natürlich habe ich das Gefühl, ich habe momentan zu wenig Zeit für mich und auch zu wenig Zeit für soziale Kontakte. Das ist eine Tatsache. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich mich halt ständig rechtfertigen muss, wenn ich mal etwas für mich mache. Ja, also wenn ich jetzt mal jemanden treffe oder so, was eigentlich nicht sein müsste, das ist immer die Frage, was muss sein? Ne? Ich finde halt, es muss auch möglich sein, dass ich eben noch soziale Kontakte habe, weil ich sonst ja vereinsame, ne? Andere Leute, die da halt irgendwie in einer Partnerschaft leben und abends zu zweit sind oder so, die können sich halt auch mal unterstützen, sich mal umarmen und so, das alles habe ich nicht. Und ja, deswegen natürlich treffe ich mich ab und zu mit einer Freundin oder vielleicht auch mal mit jemand anderen, um einfach auch diesen Austausch zu haben. Und dafür muss man sich aber tatsächlich teilweise schon rechtfertigen. So muss das denn jetzt sein in diesen Zeiten. Ne? Und das ist schwer.
Damit sie zusammen trotzdem gut über diese langen Lockdown-Wochen kommen, plant Sibylle eigentlich für jeden Tag etwas Besonderes.
Ich versuche immer, uns was Schönes vorzunehmen, dass wir am Tag irgendwie eine schöne Aktivität haben, die ein bisschen außergewöhnlich ist. Und wir fangen jetzt an, viel rauszufahren. Am Ostersonntag beispielsweise war ich mit ihm einfach zu zweit am See. Und wir hatten einen sehr, sehr schönen Tag, haben danach noch gegrillt auf der Terrasse. Es war so ein richtig vollwertiger Tag, ne, wo man manchmal denkt, man braucht dazu andere Menschen, die man einlädt. Und ich glaube, wichtig ist, dass man die Sachen dann einfach trotzdem macht. Also auch wenn man das jetzt nicht im großen Rahmen macht. Und dieses Konzept, dass man sich am Tag immer eine schöne Sache vornimmt, ist, glaube ich, auch wichtig oder hilft uns ganz besonders. Und die muss man auch machen. Man darf dann nicht faul werden und sagen, nee, wir gehen jetzt nicht raus, weil ich bin zu müde oder so. Dann geht meistens der Tag irgendwie den Bach runter. dass man einfach versucht, irgendwie Sonnenblumen im Garten zu pflanzen oder was auch immer das dann eben ist, ne? Eine kleine Radtour zu machen. Und ich hoffe, dass das Wetter so schön bleibt und wir das auch machen können. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich das einfach so sehr brauche, ne? Um stabil zu bleiben, um auch gut gelaunt zu bleiben, um auch aktiv zu bleiben mit meinem Kind, dass man nicht in so eine Stagnation verfällt. Und zu Beginn war das eben, dass wir unseren Balkon bepflanzen. Und dann sind wir in den Baumarkt gefahren und dort wurden wir dann abgewiesen, beispielsweise mit den Worten, dass Kinder halt verboten wären. In so einem Moment fühle ich mich dann ein bisschen diskriminiert auf eine Art, weil ich mir halt denke, was soll ich machen, wenn ich alleine mit dem Kind bin? Soll ich das irgendwie an die Straßenlaterne binden oder, ne? Also, oder einfach gar nichts mehr mit dem Kind auch machen? Und ja, das sind so Momente, wo man dann merkt, man ist halt ständig in dieser Rolle der Mutter drin. Und man wird auch der Sache immer mehr bewusst, weil das Kind irgendwie wieder mehr als solches gesehen wird. Also Kinder, das Kind hustet, oh mein Gott, das ist vielleicht eine, ne, eine Gefahr für mich oder so. Also wann immer ich mit dem Kind draußen bin, wird man, finde ich, auch wieder mehr irgendwie beobachtet. Wenn ich mit meinem Kind draußen bin, würde ich nie die Abstandsregelung verletzen, gerade mit älteren Menschen oder so, ne? Da bin ich sehr vorsichtig. Im Gegenzug würde ich aber auch erwarten, dass ältere Menschen mir eher mit einem Lächeln begegnen, als mit einer ablehnenden Haltung, dass ich jetzt mein Kind mitnehme zum Einkauf, weil ich es einfach nicht anders kann manchmal.
Sibylle hofft, dass die Leute das verstehen, auch über die Krise hinaus.
Was ich ganz spannend finde, wenn man jetzt in die Zukunft denkt, ist die Frage, ob sich unsere Gesellschaft doch ein bisschen vielleicht auch in manchen Themen entspannt. Also eigentlich finde ich es ganz cool, wenn man eben ein Meeting hat und einfach mal ein Kind im Hintergrund auch durchrasselt. Und ich glaube auch gerade in der Arbeitswelt ist das eine Chance momentan, einfach Familien selbstverständlicher werden zu lassen. So wie das in vielen nordischen Ländern schon viel etablierter ist, ist es in Deutschland noch lange nicht so angesehen, gerade bei uns Frauen nicht. Ich würde mir wünschen, dass es auch insgesamt normaler wird. Also dass es weder für uns Frauen noch für die Männer ein Problem wird vom Arbeitgeber, wenn man sagt, ich muss jetzt um 16 Uhr gehen, ich kann den Termin um 16.30 Uhr nicht wahrnehmen, ich muss zur Kita.
Klar waren die intensiven Wochen mit ihrem Kind für Sibylle eine Herausforderung. Aber die Zeit war eben auch extrem kostbar.
Ich versuche auch immer das Gute an der Situation zu sehen. Und ich denke auch, dass es unsere Beziehung auf jeden Fall noch mal intensivieren wird. Und wir auch sehr viele schöne Erlebnisse natürlich machen, die wir vielleicht sonst nicht so erlebt hätten. Jetzt momentan fühlt es sich trotzdem sehr herausfordernd an, sodass ich noch nicht wirklich so die positiven Aspekte sehen kann, also noch nicht alle. Aber ich denke schon auch, dass es in der Retrospektive dann auch eine besonders schöne Zeit sein wird. Und ich finde das auch ganz spannend, die Frage, wie sich unsere Kinder an die Zeit erinnern werden. Wir Eltern versuchen irgendwie zu jonglieren und irgendwie so die Struktur aufrechtzuerhalten. Und die Kinder erleben das vielleicht auch als Freiheit oder als Abenteuer, als Zusammensein mit den Eltern ohne Kompromisse. Das wäre ja auch ja, was ganz Schönes und Spannendes.
Das war Mitte April. Inzwischen darf Sibylles Sohn wieder in die Kita. In Berlin gilt die Notbetreuung jetzt nämlich auch für Kinder von Alleinerziehenden. Nachdem Sibylle 6 Wochen lang fast immer mit ihm zusammen war, hat sie auf dem Weg zur Arbeit manchmal aber das Gefühl, sie hätte etwas vergessen. Statt Kind im Arm klemmt er ihr Laptop. Aber es tut ihr auch richtig gut, wieder nicht mehr ausschließlich Mutter zu sein.
Das war Plötzlich Pandemie, der Podcast der 58K der Deutschen Journalistenschule. Reporterinnen dieser Folge waren Lena Kellhuber, Jana Bohlmann und Theresa Krüssmann. Coaching Reinhard Röde und Konstanze Radnoti. Produktion Viktor Werisch. Die Musik kommt von Epidemic Sound. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Alle Folgen von Plötzlich Pandemie findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört.